Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Sinai-Halbinsel ist, abseits der Touristenorte und Badestrände am Roten Meer, eine Wüste und ein rechtsfreier Raum. Mit dem Camp David-Abkommen von 1982 hat Israel Sinai an Ägypten zurückgegeben. Einerseits für den Frieden mit Ägypten, mehr aber noch, um eine Pufferzone an der Grenze zu Israel zu schaffen. Das Abkommen beschränkt offiziell die ägyptische Militärpräsenz auf der Halbinsel und sieht zudem einen entmilitarisierten Streifen vor. Weil also auf der Halbinsel kaum Militär erlaubt ist, ist über die Jahrzehnte hinweg hier ein Machtvakuum entstanden, das unter anderem Beduinenstämme auf Sinai dazu genutzt haben, um ganz eigene Machtstrukturen zu etablieren. Gemeinsam mit islamistischen Gruppierungen haben sie Milizen gegründet. Diese Milizen schmuggeln Waffen und verüben Bombenanschläge auf Polizeistationen. Nach dem Sturz Mubaraks hat Ägypten die Kontrolle über den Sinai völlig verloren und die Lage hat sich weiter verschärft. Neben dem Waffenschmuggel und Bombenangriffen handeln einige dieser Beduinen mit Menschen. Sie kaufen Flüchtlinge, überwiegend Menschen, die aus Eritrea nach Israel fliehen und auf dieser Strecke gekidnappt wurden, halten diese als Geiseln fest, foltern sie, um per Mobiltelefon von deren Familien Lösegeld zu erpressen. Auch mit ihren Organen soll gehandelt werden. Die Vereinten Nationen sprechen von einem der grausamsten Netzwerke des internationalen Menschenhandels. Die schwedische Menschenrechtlerin und Journalistin Meron Estefanos stammt selbst aus Eritrea. Gemeinsam mit zwei weiteren Autorinnen hat sie einen Bericht über die Situation auf dem Sinai verfasst. Alexander Hertel hat mit ihr gesprochen.
Guten Tag, Frau Estefanos.
Hallo.
Sie stehen selbst im telefonischen Kontakt mit den Flüchtlingen auf dem Sinai. Wie genau ist deren Situation gerade?
Also Flüchtlinge würde ich sie nicht nennen. Das sind Geiseln, die gegen ihren Willen festgehalten werden. Sie wurden im Sudan gekidnappt und nach Ägypten gebracht. Wegen der militärischen Lage in der Gegend sind es inzwischen etwas weniger, aber es wird geschätzt, dass es im Moment ungefähr 100 Geiseln gibt.
Sie haben gerade erklärt, dass es sich dabei um Kidnapping handelt. Wie genau funktioniert das denn?
Wegen der Diktatur in Eritrea fliehen jeden Monat ungefähr 5000 junge Menschen aus dem Land. Und es gibt Verbrecher, die mit diesen Flüchtlingen Geld machen. Sie werden an der Grenze zum Sudan gekidnappt und an Beduinen auf dem Sinai verkauft. Der Sinai ist eine Gegend ohne Gesetze. Jeder kann machen, was er will, weil es kein Militär gibt. Deshalb können sie die Flüchtlinge in Foltercamps halten. Es gibt Gebäude, die nur darauf ausgelegt sind, Menschen zu foltern. Da schmelzen sie Plastik und lassen es auf die Rücken der Geiseln tropfen, geben ihnen Stromstöße, hängen sie über Stunden auf, vergewaltigen sie, verbrennen und foltern die Flüchtlinge auf unterschiedlichste Weise. Währenddessen rufen die Kidnapper bei den Familien der Geiseln an und lassen sie zuhören, wie ihre Angehörigen gefoltert und vergewaltigt werden. So werden die Familien gezwungen, Lösegelder zu zahlen. Pro Geisel sind das 40.000 bis 50.000 Dollar.
Das heißt, den Kidnappern geht es im Prinzip nur um Geld?
Ja, sie wollen das Lösegeld.
Sie haben Ihre Beobachtung auch in einem Report aufgeschrieben und der EU-Kommissarin Cecilia Malmström übergeben. Hat sich denn seitdem etwas verändert?
Naja, wir versuchen auf das Thema aufmerksam zu machen und ich bin sicher, dass die EU sich auch damit befasst. Ich komme gerade aus Brüssel, bin vor 2 Stunden angekommen. Gestern habe ich einen Zuständigen für den Mittleren Osten und Nordamerika getroffen. Er hat versprochen, das Thema nochmal anzubringen. Wir planen für nächsten Monat eine Anhörung mit so vielen Überlebenden wie möglich.
Sie haben ja gerade gesagt, Sie wissen, dass es diese Misshandlungen gibt, dass Sie auch genau sagen können, wo das stattfindet. Warum schreitet dort niemand ein vor Ort?
Das Problem ist, dass Ägypten alles abstreitet. Wir kennen die Orte, an denen gefoltert wird. Wir haben Beweise für die Lösegeldzahlung. Die laufen meistens über Mittelsmänner oder man zahlt über Western Union und MoneyGram. Das lässt sich sehr leicht nachverfolgen. Ich war selbst vor 7 Monaten da und konnte 10 Foltercamps identifizieren. Das war sehr einfach. Wenn die ägyptische Regierung also handeln will, würde ich ihnen sehr gerne helfen und alle meine Beweise weitergeben. Aber bisher gab es gar kein Interesse. Im Gegenteil, sie fühlen sich sogar angegriffen, wenn wir eine Anhörung gemacht haben. Auf Konferenzen haben sich die ägyptischen Diplomaten immer angegriffen gefühlt, statt sich mit dem Problem auseinanderzusetzen.
Es gibt auch Gerüchte, dass selbst das eritreische Militär an dem Menschenhandel beteiligt ist. Gibt es denn dafür irgendwelche Beweise?
Also der UNO-Sicherheitsrat sagt, dass es einen Bericht darüber gibt. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass die eritreische Regierung direkt in die Sache verwickelt ist, aber auf jeden Fall ist das eritreische Militär, zumindest ein paar hochrangige Mitarbeiter, daran beteiligt. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Viele Leute zahlen ihnen Geld, um ihre Brüder und Schwestern freizukaufen und rauszuschmuggeln. So kommen sie in weniger als 24 Stunden in den Sudan, was sonst 6-7 Tage dauern würde. Außerdem würden die Leute an der Grenze möglicherweise gekidnappt. Ich kann also nicht sagen, dass es eine direkte Verbindung zur eritreischen Regierung gibt, aber ich werfe ihr vor, dass sie den Menschenhandel nicht stoppt, denn manche der Lösegelder werden innerhalb des Landes gezahlt. Die Schmuggler kommen ohne Probleme ins Land und wieder raus und verkaufen Menschen an der sudanesischen Grenze. Währenddessen wird nicht eingegriffen, obwohl die Familien der Entführten die Regierung informieren. Und das ist natürlich fragwürdig.
Aus Ihrer persönlichen Sicht, gibt es noch etwas, was Sie als Aktivistin tun können? Oder ist es jetzt der Zeitpunkt, wo die Europäische Union oder die internationale Gemeinschaft einschreiten müssen?
Ich denke, jeder kann helfen. Die Leute können Petitionen unterschreiben. Es gibt zum Beispiel eine Awas-Petition. Je mehr Leute unterschreiben, desto stärker können wir die Regierung unter Druck setzen. Außerdem kann jeder seiner Regierung schreiben, damit sie Ägypten dazu drängen kann, die Foltercamps zu schließen. Man kann auch EU-Parlamentariern schreiben. Das hilft alles, denn ohne öffentliche Aufmerksamkeit handeln Politiker nicht. Es kann also jeder helfen.
Alles Gute und vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben, Frau Estefanos.
My pleasure. Thank you for giving me a chance to speak as well. Thank you.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.